SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Wie die Straßenkasse füllen, indem die Autofahrer weniger und alle anderen ein bisschen mehr bezahlen. Die große Debatte im Ständerat. Wie Putins Teilabzug aus Syrien deuten. Wohl als geschickten Schachzug, sagt unser Beobachter. Stell dir vor, Millionen deiner Landsleute hungern und du feierst Geburtstag in Saus und Braus. Reportage aus Simbabwe. Um 13 Uhr, die Linke hatte keine Chance bei den Landtagswahlen in Deutschland.
Was noch problematischer ist, Menschen, die eben auch Sorgen haben, dass sie dann eben Rechtsparteien wählen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass es ein Aufbegehren nach links gibt.
Das sagt die streitbare Fraktionschefin der Linken, Sarah Wagenknecht. Sie sagt auch, die Diskussion über die wahren Probleme der Gesellschaft, die seien tot. Im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Die Nachrichten des Tages hat Pascal Schmitz.
Der illegale Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten soll neu als Verbrechen verfolgt und härter bestraft werden. Der Nationalrat hatte eine entsprechende Motion angenommen. In der Schweiz wird der illegale Handel mit bedrohten Arten teilweise nur mit einer Buße geahndet. Zu diesem Thema teilten die Bundesbehörden heute mit, dass trotz eines geltenden Verbots im letzten Jahr mehr als 70 Schals beschlagnahmt worden seien, die aus der Wolle der Tibet-Antilope hergestellt wurden. Laut dem Bundesamt für Landwirtschaft werden für jeden Schal 2 bis 5 dieser Antilopenart getötet. Die Schweiz wolle deshalb die internationale Zusammenarbeit stärken, um diesen Handel zu bekämpfen. Im Prozess wegen des sogenannten Schlitzer-Inserats der SVP Schweiz hat es auch vor dem Berner Obergericht einen Schuldspruch gegeben. Der Generalsekretär und dessen Stellvertreterin wurden auch von der zweiten Instanz wegen Rassendiskriminierung verurteilt. Allerdings wurde die bedingte Geldstrafe vom Obergericht leicht gemildert. Im Prozess ging es um das Zeitungsinserat mit dem Titel «Kosovaren schlitzen Schweizer auf». Das Verfahren kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Der Nationalrat verlangt vom Bundesrat neue Lösungen, um die Ärztedichte zu steuern. Er hat eine entsprechende Motion seiner Gesundheitskommission stillschweigend gutgeheißen. Eine Regulierung ist nach Ansicht der Kommission nötig, weil es in ländlichen Regionen zu wenige Ärzte gibt. Hingegen nehme die Anzahl Arztpraxen in städtischen Gebieten zu, was höhere Gesundheitskosten verursache. Seit 15 Jahren gilt daher ein Zulassungsstopp für neue Arztpraxen, doch diese Regelung läuft Mitte Jahr aus. In Berlin ist am Morgen ein Auto während der Fahrt explodiert. Der Fahrer kam laut Polizeiangaben ums Leben. Weitere Verletzte gäbe es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Ermittler gingen von einem Sprengsatz aus, der das Fahrzeug zur Explosion brachte, schrieb die Berliner Polizei. Die Mordkommission ermittle. Bombenentschärfer untersuchten das Fahrzeug auf weitere Sprengmittel. Das Gebiet im Berliner Ortsteil Charlottenburg, wo das Auto explodierte, wurde weiträumig abgesperrt. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. In Oslo hat der Prozess des Massenmörders Anders Breivik gegen den norwegischen Staat begonnen. Breivik fordert bessere Haftbedingungen. Seine Isolationshaft verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, argumentiert der 37-Jährige. Der Prozess findet aus Sicherheitsgründen im Gefängnis statt. Breivik war 2012 zu 21 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya hatten vor knapp 5 Jahren 77 Menschenleben gefordert. In Simbabwe im südlichen Afrika sind 4 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Das berichtet die staatliche Zeitung The Herald. Simbabwe ist eines der Länder, die wegen des Klimaphänomens El Niño unter einer außerordentlichen Trockenheit leiden. Die Regierung erteilte privaten Mühlen darum Bewilligungen für den Import von Getreide. Zudem versorgen das UNO-Ernährungsprogramm und mehrere Hilfsorganisationen derzeit etwa 1 Million Menschen in Simbabwe mit Lebensmitteln. In Myanmar oder Burma ist erstmals seit mehr als 50 Jahren ein Präsident gewählt worden, der nicht zur Armee gehört oder ihr nahesteht. Das Parlament wählte Thin Cho, einen Vertrauten der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Der 70-jährige Cho war der Kandidat von Suu Kyis Partei NLD, die die absolute Mehrheit im Parlament hat. Die Initianten eines nationalen Burka-Verbots können mit der Unterschriftensammlung beginnen. Die Bundeskanzlei hat festgestellt, dass die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» die gesetzlichen Vorgaben einhält, wie aus dem Bundesblatt hervorgeht. Die Initiative will verbieten, das Gesicht im öffentlichen Raum und an öffentlich zugänglichen Orten zu verhüllen. Wer im Kanton Luzern die Krankenkassenprämien nicht bezahlt, soll weiterhin auf eine schwarze Liste kommen und mit reduzierten Leistungen bestraft werden. Das Kantonsparlament hat es mit 86 gegen 23 Stimmen abgelehnt, diese Liste abzuschaffen. Das Wetter. Die Wolken werden heute immer dichter. Am Nachmittag und Abend regnet es. Ab 500 Meter geht der Regen in Schnee über. Morgen lockern die Wolken vor allem im Osten zum Teil auf. Im Süden schneit es bis 400 Meter. Es gibt rund 6 Grad.
Wer zahlt künftig wie viel für die Schweizer Autobahnen und woher soll das Geld kommen? Darüber hat der Ständerat am Morgen diskutiert. Das Ergebnis der Debatte: Die Ständeräte wollen mehr Geld aus der allgemeinen Bundeskasse umleiten in die neue Sonderkasse für den Straßenbau. Nicht alle stimmten aus reiner Sympathie für den Straßenbau für dieses Vorhaben. Sie wollen vielmehr die sogenannte Milchkuh-Initiative ausbremsen, die der Bundeskasse noch mehr Geld entziehen will. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Straßen, Brücken, Tunnel, das kostet, und zwar viel. Damit der Ausbau und der Unterhalt langfristig gesichert sind, will der Bundesrat einen neuen Straßenfonds in der Verfassung verankern. Dem stimmt der Ständerat zu, will aber den Fonds mit mehr Geld aus der Bundeskasse füllen und die Autofahrerinnen und Autofahrer schonen. SP-Ständerat Paul Rechsteiner versuchte vergebens, Gegensteuer zu geben. Er rief in Erinnerung, dass Autofahren dank tiefen Benzinpreisen und verbrauchsärmeren Autos immer billiger geworden sei.
Zahlen die Autofahrer heute praktisch so viel wie vor 20 Jahren, sind es im öffentlichen Verkehr inzwischen 37% mehr, also mehr als ein Drittel mehr. Das ist verkehrspolitisch kurzsichtig, meine Damen und Herren, und umweltpolitisch sowieso.
Aber sein Appell verhallte. Der Ständerat unterstützte den Kompromiss, den seine Verkehrskommission schon vorbereitet hatte. Das Benzin soll nicht, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, um 6 Rappen, sondern nur um 4 Rappen teurer werden. Ferner sollen etwa die Einnahmen aus der Autobahnvignette, aus der Importsteuer auf Autos und aus der Abgabe für Elektrofahrzeuge in die neue Kasse fließen. Hannes Germann von der SVP hätte mehr gewollt. Weitere 290 Millionen Franken für Hauptstraßen und regionale Straßenverbindungen. Um den Sympathisanten der Milchkuh-Initiative Wind aus den Segeln zu nehmen und als Dank an die Kantone.
Das wäre ein echtes Entgegenkommen an die Kantone, damit eben die Mittel dort ankommen, wo sie auch effektiv verwendet werden, im ländlichen Raum und nicht nur in den Agglomerationen, wo es die Engpässe zu beseitigen gilt.
Soweit wollte der Ständerat auch unter dem Druck der Milchkuh-Initiative nicht gehen. Für die Kantone werde schon etwas getan. Der Bund übernehme schließlich 400 Kilometer ihrer Straßen. Auch so sei der Kompromiss des Ständerats eine gute Alternative zur Initiative. Zusätzliche 67 Millionen Franken aus der Bundeskasse kämen der Straße zugute. Oder anders formuliert, meinte CVP-Ständerat Konrad Graber.
Eine halbe Milchkuh, oder man könnte auch sagen ein Milchkalb, ohne zu sagen, dass das, was wir hier diskutieren, eine Kalberei wäre.
Eher in die Kategorie Kalberei gehörte für den Ständerat die Milchkuh-Initiative, die alles Geld von den Straßenbenutzern auch für die Straße einsetzen will, was der Bundeskasse 1,5 Milliarden Franken entziehen würde. Die Verlierer heute im Ständerat hoffen nun auf den Nationalrat. Er soll die automobilistenfreundliche Version des Straßenfonds wieder korrigieren, wenn nach der Abstimmung im Juni der Druck weg ist.
Sie hören Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Tiere töten für die feinste und edelste Wolle der Welt. Hintergrund zum Schmuggelmarkt Schweiz. Ein Massenmörder sucht sein Publikum. Anders Breivik steht wieder vor Gericht, diesmal als Kläger. Dann teure Trump-Werbung aus der eigenen Partei.
Donald Trump will always put himself ahead of us.
Werbung nicht für, sondern gegen Donald Trump. Und zum Schluss ein Ständchen für einen greisen Mann. Zimbabwes Diktator lässt fürs Festmahl 60 Tiere schlachten, während sein Volk verhungert. Ob Schuhe aus Schlangenleder, Schals von Tibet-Antilopen oder Elfenbein, die Lust am Exotischen ist ungebrochen. Der Schweizer Zoll beschlagnahmt nach wie vor viele Produkte seltener Tierarten, die verbotenerweise in die Schweiz gebracht werden. Allerdings, nicht alles ist illegal. Und unter Umständen kann es sogar durchaus Sinn machen, seltene Tierarten zu nutzen. Christian von Burg.
Eine Kiste voller Elfenbeinstücke, beschlagnahmt am Flughafen Zürich. Jetzt steht sie im Naturhistorischen Museum in Bern. Matthias Lörtscher beim Bundesamt für Veterinärwesen, zuständig für den Artenschutz, zeigt auf die zersägten Stoßzähne.
Die wurden in Kisten über die Schweiz nach China geschickt, versteckt in Büchsen, wo es Kampfer drin hat.
Kampfer, um die Spürhunde abzulenken. Genützt hat das nichts. Der Zoll hat die Lieferung abgefangen, so wie alle anderen Exponate hier. Das aufgerollte Schlangenleder, die ausgestopften exotischen Vögel oder die bunten Schals aus der Wolle der seltenen Tibet-Antilopen. Die Schweiz macht viel, um den illegalen Handel mit gewilderten Tieren unter Kontrolle zu bringen. Das bestätigt auch die zuständige Fachfrau bei Interpol, Joanna Botezatu.
Therefore, I would say that Switzerland is a champion country in this area.
Die Schweiz sei ein Champion in diesem Bereich und arbeite eng mit den anderen Ländern zusammen. Nur trotz der Verbote ist das Problem mit den gewilderten Tieren, nicht in der Schweiz, aber weltweit gesehen, schlimmer geworden. Was kann man dagegen tun? Lörtscher vom Bundesamt für Veterinärwesen plädiert für ein radikales Umdenken. Man solle diese Tierarten gezielt und mit Maß nutzen, statt sie total zu schützen. Das sei zum Beispiel bei Schlangenleder oder Krokodilhaut bereits der Fall. Wenn kontrolliert gejagt wird, dann ist auch der Import kein Problem.
Wenn der Handel nachhaltig ist und die Arten damit gefördert werden, so schützt man eine Art, indem man so ein Produkt kauft.
Ähnlich wie bei den Steinböcken, die in der Schweiz ausgerottet und erst später wieder angesiedelt wurden, wäre es durchaus auch möglich, Elefanten mit Maß zu jagen, sagt Lörtscher. In Ländern wie etwa Südafrika, Botswana oder Namibia, wo die Elefanten gut geschützt sind.
Dadurch, dass diese Länder ein Interesse an diesem Handel haben, haben sie auch ein Interesse, das nachhaltig zu machen und die Populationen und damit die Lebensräume zu schützen.
Nur, wie weiß ich, ob ein paar Schlangenlederschuhe jetzt unbedenklich ist oder ob es von einer seltenen, gewilderten Tierart stammt?
Das ist nicht nur für die Leute komplex, das ist auch für uns als Vollzugsbehörde häufig komplex, weil je nachdem, woher es kommt, sollte man es unterstützen oder eben nicht.
Lörtscher verweist auf die Zusammenarbeit mit dem WWF und auf gemeinsame Informationsplattformen. So kann man gut informiert auch wieder Produkte von wild lebenden Tieren aus fernen Ländern kaufen. Und das sogar mit einem guten Gewissen.
Ja, wenn man wüsste, was im Kopf des russischen Präsidenten Putin vorgeht, dann könnte man besser einschätzen, was dieser russische Teilabzug aus Syrien genau soll. Gesagt hat Putin nämlich nur, dass seine Truppen ihre Aufgabe weitgehend erfüllt hätten. Gedacht hat er vielleicht was anderes. Wie auch immer, allein schon das Gesagte kommt beim UNO-Sicherheitsrat gut an. Dort hieß es nach einer Sitzung, dieser Abzug sei genau das, was man sehen wolle. Ich frage den Auslandredaktor Fredrik Steiger, wenn die Russen nun so halb weg sind, was ändert sich nun in Syrien?
Zunächst wird das Kräfteverhältnis militärisch betrachtet etwas ausgeglichener. Der markante Vormarsch der Assad-Streitkräfte der vergangenen Monate wird wohl langsamer erfolgen, vielleicht sogar gestoppt werden. Das hängt allerdings auch sehr davon ab, was der Iran und die Hisbollah nun tun, denn die sind ja für Assad der fast wichtigere Unterstützer, als es Russland war. Zweitens wird es für die Rebellen etwas Luft geben, wenn der Druck durch das russische Bombardement nicht mehr so groß ist. Und drittens, im Kampf gegen die Dschihadisten wird sich wenig ändern, denn da hat Russland ja nie eine wirklich dominierende Rolle gespielt, anders als es das behauptet hat.
Gesagt hat Putin ja Teilabzug. Und gedacht?
Das ist noch nicht ganz klar. Der Kreml hat ja keine Zahlen genannt, wie viele Flugzeuge nun abgezogen werden, wie viele Soldaten gehen. Er hat auch keine Frist genannt. Aber sicher ist, dass die Marinebasis Tartus bleiben wird, dass auch die neue Militärbasis, die die Russen in Syrien gebaut haben, bleiben wird. Die kann auch sehr rasch wieder verstärkt werden, wenn man in Moskau plötzlich den Eindruck erhält, man müsse militärisch wieder mehr eingreifen. Also innerhalb von Tagen oder Wochen kann man die militärische Präsenz auch wieder hochfahren. Und ganz entscheidend ist, die Russen werden höchstwahrscheinlich auch ihre Fliegerabwehr in Syrien lassen. Und damit werden sie die Amerikaner und andere daran hindern, den Luftraum über Syrien nach Belieben zu kontrollieren.
Also hat der Stratege Putin einen geschickten Zug gemacht auf diesem Feld?
Ich denke, das war ein geschickter Zug. Er erhält sich sehr viel Flexibilität und er riskiert auf der anderen Seite nicht, dass er mit immer mehr Mitteln, mit immer mehr Waffen, mit immer mehr Truppen und möglicherweise künftig auch mit immer mehr russischen Opfern das Assad-Regime auf Dauer möglicherweise über Jahre hinweg aufpeppen muss, sodass es überhaupt an der Macht bleiben kann.
Wie muss eigentlich dieses Regime, wie muss der syrische Machthaber Assad diesen Schritt Russlands deuten?
Sicher als Signal, dass Russland nicht bereit ist, immer tiefer in den syrischen Konflikt, in die syrische Innenpolitik hineingezogen zu werden. Ich glaube, da spielt nach wie vor die Erfahrung aus den 1980er Jahren eine große Rolle, als Russland in Afghanistan sehr viel investiert hat, auch sehr viele Opfer erlitten hat und letztlich nichts erreicht hat. Und ich glaube, deswegen hat Putin jetzt die Strategie gefahren, schnell rein, aber eben auch schnell wieder raus.
Ist das für Assad der Anfang vom Ende, was sich jetzt da abzeichnet?
Das muss nicht der Fall sein. Assad ist zumindest gestärkt, allerdings nicht so stark, dass er wieder das ganze Land erobern und kontrollieren kann. Der Druck auf ihn im Friedensprozess, der ja jetzt in Genf stattfindet, Kompromisse einzugehen, steigt auf jeden Fall. Und möglicherweise ist es genau das, was das Syrien-Engagement von Russland wollte. Russland hat im Grunde genommen ein Powerplay um Anerkennung gespielt. Moskau will wieder zu einer Schlüsselgröße auf der diplomatischen Weltbühne werden. Und genau dieses Ziel hat Russland erreicht. Es ist nun zusammen mit den USA der Schirmherr über die Syrien-Verhandlungen in Genf. Und es wird in dieser Funktion auch den Ausgang, das Ergebnis dieser Verhandlungen maßgeblich mitbestimmen können.
Das sagt Auslandredaktor Freddy Steiger. Syrien-Rendezvous in 13 Minuten, 13 Uhr. Nun in die USA. Dort führt sich Donald Trump auf wie ein Rüppel und gewinnt damit eine Vorwahl nach der anderen. Gewinnt er auch heute Nacht wieder bei den Vorwahlen in Florida, Ohio und zwei weiteren Bundesstaaten, dann ist er nicht mehr zu stoppen als amerikanischer Präsidentschaftskandidat. Seine parteiinternen Gegner, die vom Establishment, die Alteingesessenen, die Parteieliten, die wollen an der Parteiversammlung im Juli aber einen anderen aufs Schild heben. Deshalb schalten sie seit Tagen für Millionen Dollar Werbespots, die Trump verunglimpfen und anschwärzen. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden über die Chancen dieser Strategie.
12 Millionen Dollar hat das Komitee Our Principles ausgegeben, nur um Donald Trump zu bekämpfen. Als sogenanntes Super PAC kann es unbegrenzt viel Geld ausgeben, um den Wahlkampf zu beeinflussen, solange es seine Tätigkeiten nicht mit einem Kandidaten koordiniert. Gründerin Katie Packer ist eine langjährige Wahlkampfstrategin der Republikanischen Partei. Sie leitete die Kampagne des Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney vor 4 Jahren. Packer sagte auf dem Radiosender NPR:
Somebody had to do it and I got together with some other people that agreed that this guy would be a problem for our party.
Jemand musste aktiv werden. Ich habe mich mit anderen zusammengetan, die auch finden, dass Trump ein Problem ist für unsere Partei und dass er für unser Land schrecklich wäre. Seit Januar existiert Our Principles. Finanziert wird die Gruppe von reichen republikanischen Unternehmerfamilien aus dem Establishment. Es gibt noch weitere solche Komitees mit dem alleinigen Ziel, Donald Trump zu schwächen. Insgesamt sind 35 Millionen Dollar in die Anti-Trump-Kampagne geflossen. Trump polarisiert auch innerhalb seiner Partei. Rund 40% der Republikaner lehnen ihn ab. Seine parteiinternen Gegner hoffen, dass er es verpasst, jene 1237 Delegierten hinter sich zu scharen, die er braucht, um der offizielle Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Erreicht er diese Zahl nicht, so könnte am Parteikongress im Juli ein anderer Kandidat nominiert werden. Doch die Zeit drängt, denn heute finden in den großen US-Bundesstaaten Florida, Ohio, Illinois und North Carolina Vorwahlen statt. Und außerdem ändern sich bei den Republikanern die Regeln. Neu werden die Delegiertenstimmen nicht mehr gleichmäßig aufgeteilt, sondern in Florida und Ohio erhält der Sieger alle Stimmen. Damit könnte Trump seinen Vorsprung rasch ausbauen. Marco Rubio und John Kasich versuchen dies zu verhindern, indem sie ihre Heimatstaaten Florida und Ohio gewinnen. Die Anti-Trump-Komitees unterstützen sie dabei mit ihren negativen TV-Spots.
Trump says he'll fight for us, put us first. But does a man of the people rip off 5,000 with a fake college?
Trump sagt, er kämpfe für die einfachen Leute. Aber er hat 5,000 Menschen mit einer falschen Universität betrogen und illegale Ausländer angestellt, statt US-amerikanische Arbeiter. Trump wird sich immer selbst voranstellen, nicht uns.
Donald Trump will always put himself ahead of us.
Auch der Club for Growth, eine Lobbygruppe, die sich für tiefe Steuern, einen kleinen Staat und freie Wirtschaft einsetzt, hat $6 Millionen ausgegeben, um Trump zu schädigen. Der Club of Growth will aufzeigen, dass Trump kein echter Republikaner ist. Er ist gegen den Freihandel, für eine allgemeine Krankenversicherung und will nicht sparen bei den Renten. Republikanische Parteistrategen sehen ihre Fälle davonschwimmen, was die Präsidentschaftswahlen im November angeht. Doch es ist zweifelhaft, ob sich die Trump-Fans umstimmen lassen. Bis jetzt haben Umfragen gezeigt, dass seine politischen Ansichten für sie ebenso zweitrangig sind wie seine Wahlchancen im November. Sie wählen ihn, weil er frech ist, ein Macher-Image pflegt und nicht zum Establishment gehört. Wenn die Anti-Trump-Kampagne bei den heutigen Vorwahlen unwirksam bleibt, so werden die Republikaner Donald Trump wohl kaum stoppen können.
Wenn man dem Teufel ein Gesicht geben will, dann ist es wohl das Gesicht von Anders Breivik. Der verurteilte Massenmörder erschoss 2011 in Oslo und auf der norwegischen Insel Utøya 77 Menschen, darunter viele Kinder. Als Tatmotiv nannte er Hass auf den Islam und die regierenden Sozialdemokraten. 2012 wurde Breivik zu 21 Jahren Haft verurteilt. Doch mit den Haftbedingungen in einem Hochsicherheitsgefängnis ist er nicht einverstanden und will darum bessere Haftbedingungen erstreiten. Bruno Kaufmann verfolgt für uns diesen Prozess. Ich fragte ihn, geht es Breivik wirklich um die Haftbedingungen oder nicht vielmehr um Publizität?
Mein Eindruck ist, dass es ihm um beides geht und das hängt für ihn auch zusammen, denn die gegenwärtigen Haftbedingungen, die er kritisiert, ermöglicht es ihm eben nicht, so mit der Umwelt zu kommunizieren, wie er das gerne möchte, eben auch mit Leuten, die sozusagen seine Meinung auch vertreten. Er kann nicht frei kommunizieren. Gleichzeitig haben wir ihn noch nicht gehört, er wird erst morgen im Gericht dann wirklich auch zu Wort kommen. Was er ja getan hat zu Beginn des Prozesses heute, ist wieder ein Nazi-Gruß, er ist also sich treu geblieben und so gesehen möchte er sicher diesen Fall, diesen Prozess auch für seine Publizität nutzen.
Wie geht man denn in Norwegen damit um, dass dieser Massenmörder jetzt wieder eine Bühne, wieder das Rampenlicht sucht?
Ich würde sagen, einmal mehr vorbildlich, wie schon beim 10-wöchigen Strafrechtsprozess vor 4 Jahren, als es ja um die Tat geht, hat man jetzt wieder versucht, sozusagen den Rechtsstaat eben dorthin zu setzen, wo es Breivik eben gar nicht möchte, also in diese sehr unaufgeregte, sehr rechtsstaatlichen Umgang. Im Mittelpunkt steht jetzt wirklich einfach diese Haftbedingungen und man möchte gleichzeitig natürlich auch eine Bühne bieten und deshalb haben sehr viele Menschen und sehr viele Medien auch versucht, sich zurückzuhalten jetzt in diesem Prozess. Und es wird ja auch nur 4 Tage dauern und eben nicht 10 Wochen wie vor 4 Jahren.
Haben Sie das als Journalist auch gespürt, dass da eine gewisse Zurückhaltung erwünscht ist seitens der Behörden Ihnen gegenüber?
Ganz klar, schon alleine nur, dass sehr wenige Journalisten überhaupt zugelassen sind im Prozess selber und dass dann auch eben morgen Breiviks Worte dann eben nicht auch übertragen werden, sondern hinter geschlossenen Türen dann eben, man darf keine Bilder machen, keinen Ton aufnehmen, sondern eben nur dabei sein. Das ist sicher auch Teil eigentlich dieses Umganges Norwegens mit diesem Massenmörder.
Wäre es denn nicht auch möglich gewesen, die Öffentlichkeit ganz auszuschließen, keine Journalisten zuzulassen?
Das ist diskutiert worden. Es gab auch verschiedenste Abklärungen im Vorfeld, verschiedenste Anträge von der Verteidigung wie auch von den Anklägern. Und man hat hier eben verschiedene Formen gewählt. Jetzt heute die Eröffnung eben mit Bildern, mit Übertragung, morgen dann geschlossene Türen und aber gleichzeitig auch gewisse Teile eben des Prozesses, die dann ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden.
Das waren Einschätzungen von Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann im Rendezvous. Fünf vor eins. Kühe verenden elendig zu Tausenden, Pflanzen verdorren und gegen 4 Millionen Menschen leiden Hunger. Das ist Simbabwe. Das Land im Südosten Afrikas spürt die Auswirkungen des Wetterphänomens El Niño, klar. Aber ein großer Teil der Probleme sind hausgemacht. Simbabwes Präsident Robert Mugabe, 92, ist der älteste Staatschef der Welt. Er stolpert bei Empfängen, schläft bei Sitzungen ein, liest Reden ab, die er schon einmal gehalten hat. Und während sein Volk darben muss, lebt er in Saus und Braus. An seinem Geburtstag ließ er sich für 1 Million Franken feiern. Senil und krank sei ihr Präsident, sagen Minister und Diplomaten. Und hinter den Kulissen machen sich Leute bereit, sein kaputtes Erbe anzutreten. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Artig intoniertes versammelte Ministerkabinett. Happy Birthday, dear Robert. Der liebe Robert sitzt derweil zusammengekrümmt auf einem Plüschthron und isst ein Stück giftig grüne Marzipantorte. Vor dem Festzelt steht das fähnchenschwingende Volk, das zum 92. Geburtstag von Robert Mugabe aus allen Landesteilen herbeigeschafft wurde. Und dann tritt der greise Präsident ans Mikrofon. Die Regierungspartei ZANU-PF wird die stärkste Partei in Simbabwe bleiben. Daran wird sich nichts ändern. Wir müssen unseren eigenen Weg für die anstehenden Probleme finden. Wir lassen uns nichts vorschreiben. Schon gar nicht von den USA, die uns immer noch boykottieren. Und gleichzeitig gibt es immer noch weiße Farmer, die unser Land besetzen. Nein. Die festliche Brandrede erschließt sich dem Hörer zwar nicht wirklich, aber eines wird klar, Robert Mugabe will an der Macht bleiben. Doch viele Simbabwer hoffen, dass er bald zu den Ahnen geht und seine Gewaltherrschaft endet. Nicht warten, bis es soweit ist, will Joyce Mujuru. Das Land stehe am Abgrund, erklärte sie vor wenigen Tagen in Harare und gründete eine neue Oppositionspartei.
Zimbabwe faces an urgent need for political, economic and social reform.
Zimbabwe braucht dringendst einen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Neubeginn. Wir leben heute in einem Land voller Ungerechtigkeiten. Ein selbstbestimmtes und würdiges Leben zu führen, ist in Zimbabwe nicht mehr möglich. Ein normales Leben zu führen schon gar nicht. Zimbabwe ist heute ein gescheiterter Staat.
Zimbabwe is a broken country.
Die 60-jährige Joyce Mujuru ist nicht irgendeine Oppositionspolitikerin. Sie kämpfte vor 40 Jahren an der Seite Robert Mugabes gegen die Befreiung von der weißen Vorherrschaft. Sie war 30 Jahre lang Mitglied der Regierungspartei und während 11 Jahren Zimbabwes Vizepräsidentin. 2014 wurde sie von Mugabe abgesetzt und aus der Partei ausgeschlossen. Anschuldigung, Mujuru plane seine Ermordung. «Ich bin weder eine Hexe noch eine Mörderin», sagt Joyce Mujuru. «Sie wolle nur mithelfen, Simbabwe zu retten.» Das Land, das einst als Kornkammer Afrikas galt, steht einmal mehr vor dem Kollaps. Als Folge von Dürren leidet das Land unter einer Hungerkatastrophe, während sich eine kleine Elite rund um den Diktator bereichert.
The legacy of the liberation struggle belongs to all Zimbabweans.
Die Früchte unseres einstigen Befreiungskampfes gehören allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Wir kämpften für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Wir kämpften für ein Wahlrecht, dem das Prinzip zugrunde liegt, eine Person, eine Stimme und nicht, dass ein Mann für uns alle wählt.
Not one man vote for us all.
Ob die 60-jährige Joyce Mutsuru, die 30 Jahre lang selber Teil des Machtapparats war, die richtige Person für einen Neubeginn in Simbabwe ist, stellen viele in Frage. Zudem ist sie nicht die Einzige, die sich für eine Nachfolge Mugabes in Stellung bringt. Offiziell gilt der 69-jährige Vizepräsident und ehemalige Geheimdienstchef Emmerson Mnangagwas als Kronprinz. Nicht zu unterschätzen sind auch die Ambitionen von Grace Mugabe, der First Lady. Die ehemalige Sekretärin Mugabes hat kürzlich eine wichtige Voraussetzung für eine Kandidatur erfüllt, nämlich einen akademischen Abschluss erworben. Innerhalb von 2 Monaten hat sie an der Universität Harare eine Dissertation geschrieben. Solange Robert Mugabe noch lebt, denkt er aber keineswegs ans Aufhören. Er hat bereits angekündigt, 2018 wieder kandidieren zu wollen.
Patrick Wülser. Mal ganz grundsätzlich gefragt, jetzt so um eins. Wollen wir so leben, wie wir leben? Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
Der illegale Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten soll neu als Verbrechen verfolgt und härter bestraft werden. Der Nationalrat hat eine entsprechende Motion angenommen. Mit einem neuen Fonds soll die Finanzierung von Nationalstraßen und Verkehrsprojekten in Agglomerationen langfristig gesichert werden. Dem hat der Ständerat zugestimmt. Dazu soll der sogenannte Mineralölsteuerzuschlag auf Benzin und Diesel erhöht werden, und zwar um 4 Rappen. In Berlin ist am Morgen ein Auto während der Fahrt explodiert. Der Fahrer kam laut Polizeiangaben ums Leben. Die Ermittler gehen von einem Sprengsatz aus. Die Hintergründe sind unklar.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.